Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sina Fröndrich herzlich willkommen. Und wir schauen uns unter anderem die neuen Regeln für Insolvenzen an. Was die Bundesregierung da plant, das erklären wir bis 14 Uhr. Zunächst aber die Wirtschaft und die Corona-Krise. Sie hatten auf die Herbstferien gesetzt, doch in vielen Hotels und Ferienwohnungen bleiben nun doch wieder Betten leer, weil sie Menschen aus innerdeutschen Risikogebieten nicht aufnehmen dürfen. Es sei denn, diese bringen einen negativen Corona-Test mit. Das Hotel- und Gaststättengewerbe ist weit entfernt von einem Normalzustand. Das gilt auch für die Tourismusbranche insgesamt, die Luftfahrt, die Messebranche. Und damit bleiben die Aussichten für die wirtschaftliche Erholung verhalten. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Herbstprognose deswegen auch angepasst. Theo Gers kennt die Details. Herr Gers, womit rechnen die Ökonomen denn?
Nun, Frau Fröndrich, Sie haben sich da verortet, wo andere auch schon liegen in Sachen Prognose. Die deutsche Wirtschaft schrumpft in diesem Jahr um 5,4%. Man kann das auch schon fast als gesichert annehmen. Es sind ja nur noch 3 Monate bis zum Jahresende. Nächstes Jahr dann die Erholung plus 4,7% und die setzt sich dann in übernächsten Jahr fort, plus 2,7%. Hinter diesen nackten Zahlen stehen aber große Unsicherheiten. Da ist natürlich an erster Stelle die Corona-Pandemie, die steigenden Infektionszahlen, aber auch, wie viele Unternehmenspleiten gibt es vielleicht oder vielleicht auch nicht. Und dann gibt es auch die altbekannten Risikofaktoren, also Stichwort hier vor allem die Handelskonflikte USA-China, aber zum Beispiel auch der Brexit.
Wenn wir diese Erholung mal in einen Buchstaben fassen, wie würde die aussehen?
Naja, da gab es ja zahlreiche bildhafte Darstellungen in den letzten Wochen und Monaten. V-förmig, also steil runter und ebenso steil wieder raus aus der Krise. U-förmig oder sogar badewannenförmig, heißt steil runter, dann eine mehr oder weniger lange Durststrecke und danach langsam wieder raus aus dem Tal der Tränen. Jetzt mit steigenden Infektionszahlen sorgen sich manche sogar, es könnte ein W werden, also steil runter, dann eine kurze Erholung, da wären wir jetzt, aber dann nochmal wieder runter wegen der nun drohenden neuen Einschränkungen. Timo Wollmershäuser vom beteiligten IFO-Institut will so ein W nicht ganz ausschließen, aber er hält es derzeit nicht für das wahrscheinliche Szenario. Die Begründung von ihm, wir sind klüger als im Frühjahr.
Ich glaube, im Unterschied zum Frühjahr ist es eben so, dass wir doch deutlich mehr gelernt haben über das Virus und auch über die Maßnahmen, mit denen wir das Virus kontrollieren können. Und zwar so kontrollieren, dass wir nicht nur, so wie wir es im Frühjahr gemacht haben, wirtschaftliche Tätigkeit unterbinden, sondern eben vielleicht gezielt Maßnahmen treffen können, die wirtschaftliche Tätigkeit gleichzeitig ermöglichen.
Ja, ich bitte die Qualität zu entschuldigen, Frau Fröndrich, aber ich glaube, es kommt rüber, die Botschaft, die Lage ist einfach besser. Im Frühjahr gab es zum Beispiel keine oder zu wenig Masken, das ist anders. Wir können auch mehr testen, insofern spricht das eher für eine Erholung, die sich aber mühsam hinzieht und sich und eben auch mühsam bleibt.
Ja, die Botschaft ist angekommen. Nun versucht ja die Bundesregierung, sich gegen den Abschwung zu stellen, unter anderem mit der gesenkten Mehrwertsteuer. Wie kommt das denn an aus Sicht der Ökonomen?
Überhaupt nicht. Diese Maßnahme wird glatt verrissen, wobei man ja sagen muss, das ist für die Regierung wie auch für Finanzminister Scholz ein wesentlicher Bestandteil des Wumms, mit dem man ja die Pandemie abfedern will. Aber die Forscher lassen daran kein gutes Haar. Die Mehrwertsteuersenkung kuriert nicht die Ursachen, sondern nur Nebenerscheinungen. Sie wirkt nicht gezielt. Und auf die Frage, was denn gezielte Maßnahmen sein könnten, da kommt dann eben von den Forschern durchaus Konstruktives. Sie sagen, zielgerichter wäre es zum Beispiel die Beschulung weiter zu sichern, dass die Kinder weiter in die Schulen gehen können, in die Kitas, dass die Eltern nicht Sorgen haben müssen, dann wieder sonst wieder zu Hause bleiben zu müssen und auf die Kinder aufzupassen. Auch eine breitere Teststrategie wird empfohlen. Und dann wird natürlich auch gesagt, dass diese Mehrwertsteuer deshalb auch sehr, sehr fragwürdig ist, weil es ja auch viele Menschen gibt, die Mehrwertsteuersenkung gar nicht brauchen. Zum Beispiel diejenigen, die gar keine Gehaltseinbußen hätten, die bräuchten sie nicht. Also aus Expertensicht ist diese Mehrwertsteuersenkung eher rausgeschmissenes Geld.
Und das Bundeswirtschaftsministerium erwägt jetzt nochmal neue Hilfen, auch für Selbstständige. Ganz kurz, was ist da im Gespräch?
In der Tat, da ist was im Busch, weil sich eben die Lage dramatisch verschärft. Im Bundeswirtschaftsministerium denkt man über eine Verlängerung spezifischer Hilfen für Unternehmen nach. Also das sind vor allem Unternehmen aus dem Hotel- und Gaststättenbereich, Veranstaltungsbranche, Messe, Ausstellungsgewerbe. Da will man die derzeit laufenden Überbrückungshilfen verlängern um ein halbes Jahr bis zum 30. Juni nächsten Jahres. Man denkt auch an verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten und vielleicht auch eine gute Nachricht für Solo-Selbstständige. Vielleicht gibt es auch endlich eine Möglichkeit, den sogenannten Unternehmerlohn zu berücksichtigen.
Informationen und Einordnung waren das von Theo Gers aus Berlin. Neue Corona-Hilfen sind also im Gespräch und die wirtschaftlichen Aussichten, die sind eher verhalten. Damit schalten wir zu Claudia Werle an die Frankfurter Börse. Drückt das auch auf den Aktienmarkt?
Den Markt beim DAX sehen wir heute keinen klaren Trend. Der ist leicht im Minus, fällt auf 12.996 Punkte. Es ist ja angesprochen worden, die verhaltenen wirtschaftlichen Aussichten, die steigenden Corona-Infektionszahlen, das alles wenig Grund zur Freude, zumal viele Firmen jetzt ja auch ernst machen, an Plänen arbeiten, wie sie umstrukturieren können. Für viele Beschäftigte bedeutet das, sie werden ihren bisherigen Job verlieren. Ob sie an einer anderen Stelle eingesetzt werden können, ist zwar grundsätzlich möglich, aber das ist einfach keine ausgemachte Sache. Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, sieht es gelassen, obwohl die langfristigen Schäden der Pandemie zum jetzigen Zeitpunkt ja noch gar nicht abzuschätzen sind und obwohl man auch zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr schwer vorhersagen kann, wie sich die Ausbreitung der Pandemie weiterentwickelt mit den entsprechenden Folgen. Ob wir die Erholung zu früh herbeigeredet haben, wollte ich von Jörg Krämer wissen. Hier ist seine Antwort.
Nein, wir haben keine Erholung zu früh herbeigeredet. Diese Erholung hat ja eingesetzt. Es zeichnet sich für das dritte Quartal gegenüber dem zweiten Quartal in Deutschland ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von bis zu 9% ab. Das wissen wir jetzt schon aufgrund der Umsatzzahlen aus der Mehrwertsteuerstatistik. Wir haben es also zu tun im dritten Quartal mit einer kräftigen Erholung. Allerdings wird es von nun an langsamer bergauf gehen, weil die niedrig hängenden Früchte abgeerntet worden sind. Damit meine ich beispielsweise die Autoindustrie, die ja zwischenzeitlich nach dem Lockdown ihre Produktion eingestellt hatte. Und wenn die natürlich dann wieder hochfahren, ihre Produktion, dann produziert das natürlich erst einmal sehr, sehr hohe Zuwachsraten in den Statistiken. Aber wie gesagt, von nun an sollte es deutlich langsamer nach oben gehen.
An Vorschlägen mangelt es nicht, die steigenden Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Das Kurzarbeitergeld wurde schon vor einiger Zeit verlängert. Das Insolvenzrecht wurde gelockert. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will jetzt noch nachbessern. Mit anderen Worten, man ergreift Maßnahmen, um Unternehmen Luft zu verschaffen, sich neu auszurichten. Reicht das?
Das hat geholfen. Vor allen Dingen das Kurzarbeitergeld, was ja sehr generös vergeben wird, das hat den Unternehmen in dieser Krise geholfen. Und jetzt kommt es darauf an, die Folgen der zweiten Corona-Welle also wirtschaftsfreundlich zu managen, nicht nochmal zurückzufallen in einen undifferenzierten Lockdown, sondern die Corona-Schutzmaßnahmen zu erlassen, die den Menschen helfen, aber gleichzeitig die Wirtschaft am Laufen lassen. Also ich rede von Mund-Nasen-Schutz, ich rede von Testen und ich rede auch von dem Offenhalten der Schulen, damit die Arbeitnehmer weiter arbeiten können.
Corona hin oder her, die alten Probleme schwelen ja weiter, beispielsweise die Handelskonflikte. Der Internationale Währungsfonds warnt jetzt vor Finanzrisiken. Aus den Entwicklungs- und Schwellenländern könnte Ungemach kommen. Viele sind hochverschuldet, die politische Lage dort zum Teil sehr instabil. Wie groß sind denn die Gefahren, die von den alten, bislang ungelösten Problemen ausgehen?
Ja, also man sollte nicht nur ins Ausland schauen, sondern auch hier ins Inland auf die hausgemachten Probleme. Denn bevor es mit Corona losging, war die deutsche Industrie ja schon im Rückwärtsgang. Sie war schon in einer Art Rezession. Die deutsche Wirtschaft allgemein leidet natürlich auch unter dem um sich greifenden Protektionismus, der aus Amerika kommt, aber teilweise auch aus der EU selber. Und das sind alte Probleme, die schon vor Corona da waren und die auch nach der Überwindung von Corona noch da sind.
Wie schauen Sie in die Zukunft?
Also was Corona anbelangt, haben wir ungefähr 3/4 des Schocks aufgeholt. Ich denke, wenn ein Impfstoff da ist, sagen wir in der zweiten Hälfte nächsten Jahres, dann wird die deutsche Wirtschaft wieder zurückkehren zum Vorkrisenniveau. Ja, und dann müssen wir uns eben um die Dinge kümmern, die schon vorher ein Problem waren. Wir müssen arbeiten an einer Verbesserung der Standortbedingungen hier in Deutschland, Bürokratie abbauen, besseres Internet, die mittlerweile hohen Unternehmenssteuern runterbringen und vor allem überall in der Welt, auch in der EU, auch gegenüber Großbritannien, sich einsetzen für Freihandel, weil wir sind ein Exportland. Nur dann werden die kommenden 10 Jahre nicht deutlich schlechter als die goldenen zurückliegenden 10 Jahre.
Das sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
Ein bisschen zuversichtlicher insgesamt. Bei der Lufthansa, da sieht man das sicher anders. Eine Krisenverliererin, heute erneut im Minus.
Und zwar fast 3% im Minus. Die Sorgen vor den neuen Corona-Einschränkungen betreffen ja die Branchen besonders hart, die ohnehin schon zu kämpfen haben. Und da gehören Fluggesellschaften dazu. Verkauft werden aber auch Papiere des Flughafenbetreibers Fraport. Sie geben mehr als 1% nach. Wegen der neuen Infektionswellen haben Regierungen in Europa zuletzt ja wieder verstärkt Reisewarnungen für wichtige Urlaubsregionen ausgesprochen. Und das zeigt Wirkung. Viele Branchenvertreter rechnen damit, dass das Passagieraufkommen am Flughafen erst in einigen Jahren wieder das Niveau erreichen wird, wie wir es zu Zeiten vor Ausbruch der Corona-Pandemie gesehen haben.
Der Spezialchemiekonzern Covestro hat sich neues Kapital besorgt. Wie gut hat das geklappt?
Die Nachfrage nach den neuen Aktien war groß. Dem Kunststoffspezialisten fließen rund 447 Millionen Euro zu. Mit dem Geld sollen zum Teil Übernahmen finanziert werden. Covestro will sich breiter aufstellen. Bislang gehörte ja die Autoindustrie zu den großen Partnern. Diese Branche schwächelt, was dann auch Auswirkungen auf alle Zuliefererbetriebe hat. Mit den Kunststoffen von Covestro werden beispielsweise Autositze, Matratzen, aber auch so Elektronikgehäuse verwendet. An der Börse, wie gesagt, kommt die Kapitalerhöhung gut an. Die Aktien 0,3% im Plus. Nach einer Kapitalerhöhung ist das eher selten.
Schauen wir noch auf Euroanleihen und Gold.
Der Euro wird mit einem Dollar 17,40 gehandelt. Die Umlaufrendite von minus 0,56 auf minus 0,58% gesunken. Und die Feinunze Gold kostet 1.901,80 Dollar.
Claudia Wehrle war das aus der Frankfurter Börse. Über weitere mögliche Wirtschaftshilfen haben wir schon gesprochen. Und dazu gehört in gewisser Weise auch die Insolvenzregeln. Die werden reformiert. Davon sollen auch Firmen profitieren, die jetzt durch Corona-Maßnahmen in Schwierigkeiten geraten sind. Ziel: eine Sanierung außerhalb der Insolvenz. Wie es gehen soll, Johannes Kuhn über den Entwurf.
Das Insolvenzrecht soll flexibler werden. Nicht wegen Corona, sondern weil die Bundesregierung eine entsprechende EU-Richtlinie umsetzt. Konkret sollen Firmen Sanierungskonzepte auch außerhalb eines Insolvenzverfahrens durchsetzen können. Dafür müssen sie künftig nicht mehr alle Gläubiger überzeugen, sondern nur noch die Mehrheit. Mögliche Zwangsvollstreckungen einzelner Gläubiger können für 3 Monate durch ein Moratorium gebremst werden. Sanierungen ohne gerichtliche Verfahren und ohne den Makel der Insolvenz. Klaus-Peter Naumann vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland begrüßt diese neue Präventionsstufe. Er merkt aber an:
Der Entwurf sieht jetzt vor, dass ich den Zugang zu diesen Verfahrenshilfen habe bei drohender Zahlungsunfähigkeit. Und da bin ich schon relativ kurz vor der Insolvenzreife.
Naumann hätte sich vom Gesetzgeber gewünscht, solche Sanierungsmaßnahmen schon in früheren Phasen von Unternehmenskrisen zu erleichtern. Grundsätzliche Zustimmung, aber Detailkritik kommt auch vom Berufsverband der Insolvenzverwalter Deutschlands, VID. So sieht VID-Chef Christoph Niering ein hilfreiches Werkzeug, das aber de facto nur einem Teil der Firmen helfe.
Ja, es wird dort helfen, wo wir große Unternehmen haben, die finanzielle Strukturen aufweisen, die sehr komplex sind. Für kleine und mittelständische Unternehmen oder Solo-Selbstständige wird es wenig nützen, denn da sind die rund 100 Vorschriften, die das Gesetz hat, doch sehr komplex.
Die Insolvenzzahlen sind derzeit wegen der Corona-Erleichterungen rückläufig. Ab 1. Januar gilt allerdings wieder die Pflicht, bei Überschuldung einen Insolvenzantrag zu stellen. Für die Überprüfung gilt aber ein gelockerter Maßstab. Die Unsicherheit von Prognosen in Corona-Zeiten soll dabei berücksichtigt werden. Die neuen Instrumente sollen entsprechend einen Übergang von Corona-Schutzmaßnahmen zur außergerichtlichen Restrukturierung eröffnen. Die Sorge von Kritikern, dies könnte Firmen am Leben erhalten, die eigentlich nicht mehr zu retten seien. Per Robin Paulus vom Verband der Familienunternehmer teilt diese Sorge nicht.
Das Ineinandergreifen dieser beiden verschiedenen rechtlichen Reformbemühungen ist eigentlich ganz gut, sodass ich nicht vermute, dass wir jetzt tatsächlich zu einer Zombifizierung der Wirtschaft kämen.
In dieser Woche hatte es auch Diskussionen über die Sprache des Gesetzentwurfs gegeben. Das Justizministerium hatte vorwiegend das generische Femininum verwendet. Es war also zum Beispiel von Sachwalterinnen und Schuldnerinnen die Rede. Das Bundesinnenministerium hatte sein Veto eingelegt, weil dies sprachwissenschaftlich nicht anerkannt und möglicherweise verfassungswidrig sei. Maria Wersig, Präsidentin des Deutschen Juristinnenbunds, hatte die Kritik bei Deutschlandfunk Nova zurückgewiesen.
In der Regel geht es in diesem Entwurf sogar um Personengesellschaften. die ja nur ein grammatikalisches Geschlecht haben. Und wenn man dann aus Gründen der Lesbarkeit sagt, Männer sind mitgemeint, ja, damit müssen Frauen auch aus Sicht des Innenministeriums übrigens schon immer klarkommen. Ja. Die Aufregung ist groß, wenn man es mal umdreht.
Am Ende setzte sich unter dem Strich das Innenministerium durch. Im nun verabschiedeten Entwurf ist das generische Femininum bis auf wenige Stellen wieder verschwunden.
Aus Berlin, Johannes Kuhn. Durch die Corona-Einschränkungen ist der globale CO2-Ausstoß deutlich gesunken, aber nicht so stark, wie Forschende erhofft hatten. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Jessica Sturmberg.
Eine heute veröffentlichte Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung zeigt, dass im ersten Halbjahr 2020 insgesamt 1,6 Milliarden Tonnen weniger CO2 in die Atmosphäre gepustet wurden als im Vorjahreszeitraum. Das entspricht 8,8% weniger. Eine Entwarnung bei der Klimaerwärmung gäbe es deswegen aber nicht, sagt Hans-Joachim Schellenhuber vom Potsdam-Institut.
Also es ist jetzt historisch gesehen seit dem Zweiten Weltkrieg also der größte relative Rückgang, aber es ist immer noch vergleichsweise wenig. Ja, wenn man also dann schauen wird auf die Kurve, wie der CO2-Anstieg ist und die Konzentration ist ja entscheidend für den Treibhauseffekt, dann wird man einen ganz flachen Knick sehen.
Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall lehnt Lohnerhöhungen für die 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie nächstes Jahr strikt ab. Momentan stehe alles im Minus, es gebe nichts zu verteilen, sagte Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger der Süddeutschen Zeitung. Hauptversammlungen von Unternehmen dürfen wegen der Corona-Pandemie auch im kommenden Jahr virtuell abgehalten werden. Eine entsprechende Ausnahmeregelung verlängerte das Bundeskabinett heute um ein Jahr bis Ende 2021. Angesichts des Szenarios. Oh, Entschuldigung. Pardon. Auch wenn der Ausfall der Buchmesse als physische Veranstaltung die Stadt Frankfurt und die Messegesellschaft hart trifft, so hat die Krise den Buchhandel insgesamt betrachtet nicht so stark getroffen. Unterschiede gibt es allerdings zwischen großen und kleinen Verlagen. Letztere haben vielfach hohe Einbußen zu verkraften. Nach einer Umfrage des Börsenvereins des deutschen Buchhandels hat die Pandemie aber dazu geführt, dass rund 21% der Leserinnen und Leser jetzt mehr Bücher lesen. Die Branche als Ganzes habe es geschafft, auch in der Phase des Shutdowns das Geschäft weiter zu betreiben, sagte Verbandshauptgeschäftsführer Alexander Skipis.
Jessica Sturmberg war das mit den Wirtschaftsnachrichten und wir bleiben bei der Frankfurter Buchmesse. Wir wollen jetzt auf eine Entwicklung in der Branche schauen, die für immer mehr Autorinnen und Autoren interessant wird, und das ist das Self-Publishing. Bücher werden ohne Verlag veröffentlicht. Das bietet inzwischen nicht nur Amazon an, sondern auch der stationäre Buchhandel. Wie es funktioniert, Brigitte Scheutes dazu.
Vera Nentwich veröffentlicht schon seit einigen Jahren ihre Bücher im Self-Publishing, also ohne einen Verlag.
Die tollste Erfahrung damals war ja, und die hat mich dann auch wirklich daran bleiben lassen, dass ich ja sehr schnell dann Leser- und Leserinnen-Feedback bekommen habe. Und das war natürlich toll. Ne? Man hat so ein erstes Buch raus und ein paar Wochen später gibt es dann wirklich positive Rezensionen und man ist im Austausch mit Leserinnen und Lesern. Das erreiche ich ja bei verlagsabhängiger Veröffentlichung so nie.
Nentwich ist nicht die Einzige, die ihre Bücher selbst publiziert. Konkrete Zahlen dazu gibt es jedoch nicht, denn der Markt ist noch unübersichtlich, sagt Thorsten Simon, Sprecher des Dienstleisters BOD Books on Demand.
Wir gehen davon aus, dass mittlerweile jedes dritte gedruckte Buch ein selbstverlegtes Buch ist, also jedes neue dritte Buch.
Im vergangenen Jahr haben die Verlage gut 70.000 Neuerscheinungen herausgebracht. Hinzu kommen E-Books. Und da sind genaue Zahlen schwierig zu ermitteln, weil es einen Hauptanbieter gibt. Amazon. Die Amerikaner sind in dieser Hinsicht sehr verschwiegen. Sie waren es, die 2007 mit dem Kindle, dem Self-Publishing, einen Schub gaben.
Die unabhängigen Autoren und Autoren leben nicht schlecht mit Amazon. Die wissen schon, wie man Geschäft macht,
sagt Autorin Vera Nentwich. Die Dienstleister in Deutschland müssten sich da schon um gute Argumente bemühen, warum man sie in Anspruch nehmen sollte. Nentwich meint damit die Tolino-Allianz, zu der sich die Buchhändler Thalia, Weltbild, Hugendubel, Meiersche Buchhandlung, Osiander sowie Libri mit rund 1500 unabhängigen Buchhandlungen in ganz Deutschland zusammengetan haben. Sie bieten einen eigenen E-Book-Reader an und ermöglichen auch freien AutorInnen das Self-Publishing.
Die Autorinnen und Autoren bei uns haben halt den großen Vorteil, dass die Bücher wirklich im gesamten Buchhandel verfügbar sind, bei Thalia, bei Hugendubel, bei der stationären Buchhandlung bei mir um die Ecke. Strecke,
sagt Thorsten Simon vom größten deutschen Dienstleister BOD.
Und damit habe ich auch die Chance, mehr Leserinnen und Leser letztendlich in der Breite zu erreichen.
Es ist der Versuch, gegen den übermächtigen Player Amazon anzukommen. Nicht nur beim normalen Buchkauf, sondern auch beim Selbstvertrieb. Ein Vorteil? Die Schnelligkeit, sagt Simon. Denn während die Verlage während der Corona-Krise viele Veröffentlichungen zurückgestellt haben, gibt es beim Self-Publishing keine Wartezeiten.
Wir hatten gerade in den Monaten März, April, Mai, wo halt doch die Restriktionen alle noch etwas strenger waren, einen starken Anstieg an Buchveröffentlichungen. Die lagen zum Teil 40% über dem, was wir im letzten Jahr hatten. Da hat sich gezeigt, dass die Autoren und Autoren unglaublich fleißig waren, die Zeit entsprechend genutzt haben, zu sagen, ich habe jetzt die Chance, mein Buch jetzt rauszubringen. Und die haben sie dann entsprechend auch nutzen können.
Die Dienstleister neben BOD sind die größten. ePubli, Tradition und NovaMD helfen den AutorInnen beim Vertrieb. E-Books zu veröffentlichen ist meist kostenlos. Für ein gedrucktes Buch wird ein relativ geringer Betrag verlangt. Die Dienstleister kommen über Umsatzbeteiligungen auf ihre Kosten. Doch bevor es soweit ist, haben die AutorInnen schon im Schnitt 1.000 Euro investiert. Das hat eine Umfrage von BOD im vergangenen Jahr gezeigt. Dieses Geld fließt in das Lektorat, in die Erstellung eines professionell gestalteten Covers und ins Marketing. Das verlangten inzwischen auch die Verlage häufig, sagt Vera Nentwig, die bis Ende 2019 zwei Jahre den Verband der Self-Publisher führte.
Es wird heute von allen Autoren erwartet, dass die selbst auch Marketing machen und sich präsentieren. Kleine Verlage haben natürlich da wirklich Schwierigkeiten, noch zu sagen, was sie mehr liefern können. Es gibt ja mittlerweile sogar schon Verlage, die gar kein Lektorat mehr anbieten. Da wird es dann schwierig zu sagen, warum soll ich jetzt noch zum Verlag gehen? Und Erfolgreiche, die ihre Fanbase haben, die können das dann auch selbst machen.
Mittlerweile kämen auch viele erfolgreiche Verlagsautoren wieder zum Self-Publishing. Und eine weitere Aufwertung könnte der Self-Publishing-Preis sein, mit dem seit 2017 herausragende Bücher in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet werden.
Das Geschäft des Self-Publishing, darauf hat Brigitte Scheutes anlässlich der Frankfurter Buchmesse geschaut. Diese Messe findet statt, dagegen wurde die Immobilienmesse Expo Real in München abgesagt. Anlass für einige Kommentatoren, sich genauer mit der Immobilienbranche zu beschäftigen. Die Wirtschaftspresseschau.
Insgesamt sei die Immobilienwelt trotz Covid-19 in guter Verfassung, meint das Handelsblatt. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich aber deutliche Unterschiede. Zu den Verlierern der Corona-Krise gehört eindeutig der Einzelhandel. Daneben kämpfen gerade in den Großstädten viele Hotels ums Überleben und auch zahlreiche Restaurantbesitzer und Gastronomen fragen sich, wie sie ihre Miete künftig zahlen sollen. Und unbestritten, wenngleich nur selten offen ausgesprochen, ist wohl auch, dass es Gewinner der Corona-Krise gibt. Das sind in erster Linie Anbieter und Besitzer von Wohnimmobilien. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz beobachtet eine wachsende Nervosität auf dem Markt für Büroimmobilien. Denn die Pandemie hat vieles verändert, auch die Arbeitswelt. Schließlich klappt es mit dem Homeoffice durchweg gut. Während viele Arbeitnehmer das beibehalten wollen, sind manche Chefs noch immer nicht völlig überzeugt. Ungeachtet des unumkehrbaren Trends, dass Präsenzarbeit durch die Flexibilisierung von Arbeitsort und Zeit zurückgedrängt wird. Wenn manche Unternehmen gleichwohl ihre Mietverträge verlängern, ist das der Marktlage geschuldet und günstigen Konditionen. Die Boomzeiten aber sind wohl definitiv passé. Mit bis zu 3.000 Euro will Berlins Landesregierung den krisengeplagten Barbetreibern helfen. Die Berliner Morgenpost erinnert, am Anfang der Pandemie holte Bundesfinanzminister Scholz die Bazooka raus, die große Geldkanone. Im Vergleich dazu ist das, was der Berliner Senat jetzt vorbereitet hat, eher Pfeil und Bogen. Es wird einigen helfen, vielen aber nicht. Wer auf die Zahlen schaut, weiß, dass die Bazooka nicht mehr endlos nachgeladen werden kann. Umso wichtiger sind passgenaue Hilfen.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Und gleich schauen wir auf die Bund-Länder-Gespräche am Nachmittag zum Umgang mit der Pandemie. Die beginnen gleich. Und wir fragen, fährt auch Sachsen-Anhalt einen neuen Kurs? Das gleich in Deutschland heute um 2:10 nach den Nachrichten. Das war Wirtschaft am Mittag. Mein Name ist Sina Fröndrich.